Guten Abend, liebe Geschwister, liebe Schwestern und Brüder und liebe Gäste in unserem Gottesdienst. Ich grüße euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute wollen wir fortfahren mit dem Thema, wo ich vor einigen Wochen schon angefangen habe. Wer kennt denn das Bild noch hier? Wer kann sich erinnern? Doch noch einige. Dieses Seil, was fast zerrissen ist. Das Thema jetzt schon und noch nicht als Christ mit der Spannung leben. Frank meinte, als er das Thema hörte und auch was ich im Einzelnen heute predigen will, da hast du aber mal wieder was Kompliziertes rausgesucht. Ja, das stimmt. Aber es ist auch ein sehr, sehr, sehr ermutigendes Thema, um was es heute geht. Ich will zunächst eine ganz kurze Wiederholung geben vom letzten Mal. Jetzt schon und noch nicht, was heißt das für den großen Rahmen für Weltgeschichte und Heilsgeschichte? Wir hatten darüber gesprochen, dass Gott sich sowohl offenbart als auch sich verbirgt. Gott ist ein sich offenbarender und auch ein sich verbergender Gott. Und darin liegt eine große Spannung. Einerseits von den Toten auferstanden, Jesus von den Toten auferstanden. Gott hat sich offenbart im Leben und in der Auferstehung Jesu. Offenbart sich im Heiligen Geist. Und wir wissen, ihm ist alle Macht und Gewalt im Himmel und auf der Erde gegeben. Jetzt schon. Jetzt schon ist es der Fall, er hat den Sieg. Andererseits sehen wir manchmal in unserer Welt so wenig von der Macht und Größe Jesu. Und wir können Jesu nicht vorzeigen, wir können Jesu nicht demonstrieren. Wir können es dem Zweifler und uns selbst nicht beweisen, dass er da ist. Wir können nicht sagen, schau, guck, da ist er. Nein, das können wir nicht. Warum ist es so? Warum warten die Christen seit 2000 Jahren auf die Wiederkunft Jesu? Und das ist diese Spannung, in der wir leben. Das ist dieser Konflikt. Und manchmal ist es eine richtige Spannung, in die wir da reinkommen. Und mit dieser Spannung leben wir und müssen wir leben. Wir leben in diesem Abschnitt der Weltgeschichte im Glauben. Und wir leben nicht im Schauen. Wir leben in diesem Abschnitt der Weltgeschichte in der Hoffnung und wir leben noch nicht in der Erfüllung. Im festen Glauben, gegründet auf die Auferstehung Jesu und seine Gegenwart im Heiligen Geist, hoffen wir darauf, dass sich das noch nicht im Jetzt schon erfüllen wird. Das sind Glaube, das ist die Hoffnung, das ist die Liebe Gottes, die uns durch diese Spannung hindurchtragen. Kurzzusammenfassung vom letzten Mal. Und jetzt kommt ein zweiter Aspekt der Spannung, in der wir heute leben. Worum geht's? Ich fall gleich mit der Tür ins Haus. Es geht um Sünde. Es geht um unsere Sünden als Christen. Ich habe letzte Woche noch überlegt, ob ich doch über was anderes predigen soll. Und es gäbe so schöne Themen, über die man predigen könnte, und ich bin aber nicht ausgekommen. Wie geht's euch, wenn ihr das hört? Vielleicht als langjährige Christen. Wie geht's euch, wenn ihr das hört? Jetzt predigt da einer über Sünde. Also wisst ihr, ich habe selber ja an mir schon so erlebt, dass ich als Zuhörer dann begonnen habe, innerlich unruhig auf der Kirchenbank hin und her zu rutschen. Kennt es von mir. Aber vielleicht sind Sie ja ganz neu bei uns, vielleicht sind Sie sogar zum ersten Mal da. Und vielleicht fragen Sie nach Gott und wissen aber nicht so genau und jetzt denken Sie vielleicht, also nein, bitte nicht. Jetzt kommt die bekannte Leier. Nein. Oder vielleicht denken Sie auch, also mir geht's eh schon nicht gut. Und ich habe sowieso schon ein schlechtes Gewissen. Also muss das jetzt sein? Ich brauche nicht mehr davon. Aber nein, so wird's nicht heute Abend. Es wird keine Strafpredigt. Und ich werde auch nicht versuchen, Sie oder euch davon zu überzeugen, dass ihr Sünder seid. Das kann ich sowieso nicht. Es ist Gottes Sache. Wisst ihr ja, niemand kann in mich oder in dich hineinschauen. Nur ich selber kenne die Gesichter der Not in meinen mitunter so sorgfältig verriegelten Lebenskammern. Außer mir weiß aber noch einer davon. Das ist mein Vater im Himmel. Gott sei Dank. Gott sei Dank weiß der auch davon. Wisst ihr, im Licht der Bibel, im Licht des Evangeliums von Jesus Christus ist die Rede von Sünde eine ermutigende Sache. Denn wenn wir als Christen über die Realität von Sünde und Schuld sprechen, dann sprechen wir auch über die Realität der Vergebung, über die Realität der Befreiung und über die Realität des ewigen Lebens. Und deshalb ist dieses Thema ein ermutigendes Thema. Aber was ist es eigentlich, Sünde? Wir kennen wahrscheinlich alle die bekannten Aufzählungen in der Bibel und wir wissen, Sünde kommt in vielerlei Handlungen vor, aber besonders in vielerlei inneren Haltungen. Das ist viel wichtiger, weil die Konsequenz aus der Haltung ist die Handlung. Ich glaube, im Kern geht's oft um eine Sache. Sünde richtet sich im Tiefsten gegen das Leben, wie es der gute Schöpfer geplant hat. Sünde richtet sich im Tiefsten gegen das Leben, wie es der gute Schöpfer geplant hat. Und die Sünde, die kann sich gegen das eigene Leben richten, sie kann sich gegen das Leben der engsten Familie richten, sie kann sich gegen das Leben der Arbeitskollegen richten, sie kann sich gegen das Leben in unserer Gesellschaft richten, sie kann sich gegen das Leben in der Welt richten. Sünde kann sich auf verschiedene Weise sogar richten gegen das Leben noch ungeborener Generationen. Wenn sich die Sünde aber gegen das Leben richtet, dann zielt sie im Tiefsten gegen Gott. Warum ist das so? Weil alles Leben von Gott kommt. Weil Gott für das Leben ist. Weil Gott selbst im Leben ist. Ja, mehr noch, weil Gott selbst das Leben ist. Sünde zielt gegen das Leben. Und wisst ihr, deshalb ist Sünde so schlimm. Das ist der Grund, warum Jesus wohl nicht nur einmal über die Menschen weinte, deren Leben durch die Sünde zerstört wird. Und ich glaube nicht, dass Jesus damals wie ein emotional leicht unterkühlter deutscher Durchschnittsmann weinte. Also so nach der Art, Mann mit zwei N blickt peinlich berührt zu Boden, weil sich widerwillen eine halbe, nicht ganz erfolgreich unterdrückte Träne in seine Augenwinkel geschlichen hat. Wisst ihr, so hat Jesus nicht geweint. Weißt du, was ich glaube? Als Jesus vor Jerusalem das durch die Sünde verursachte Elend der Menschen sah und als er sah, wohin das führen würde, da hat Jesus Rotz und Wasser geheult. Weißt du, was ich glaube? Wenn Gott das namenlose Elend seiner Geliebten durch die Sünde geknechteten Menschenkindern ansieht, dann weint er bittere Tränen. Dann weint er bittere Tränen der Liebe. Und diese Tränen haben ihn ans Kreuz gebracht. Sünde ist so schlimm. Alle sind wir betroffen, ob Kind oder Erwachsener, ob Mann oder Frau, ob langjähriger Christ oder überzeugter Atheist. Da sitzen wir alle im gleichen Boot und da kämpfen wir alle den gleichen Kampf. Ja, ich kenne auch Atheisten, die auf ihr Gewissen hören und den Kampf gegen die Sünde in ihrem Leben kämpfen. Gott segne sie und uns. Es geht um den Kampf in mir und in dir. Es geht um den inneren Kampf gegen die Sünde heute Abend. Es geht um den Kampf für das Leben. Und in diesem Kampf, der oft so einsam ist, in diesem Kampf stehen wir in der Spannung zwischen dem Jetzt schon und dem Noch nicht. Jetzt schon sind wir von der Sünde erlöst. Jetzt schon sind wir von der Sünde erlöst. Durch Jesus Christus hat uns Gott von der Knechtschaft der Sünde erlöst, von einer Knechtschaft, die Bibel auch Sklaverei nennt, einer Knechtschaft, die gegen das Leben geht und deshalb am Ende zum Tod führt. Wer Sünde tut, so sagt es Jesus, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Dieser erlöste und damit befreite Mensch in uns, das ist unsere innerste Person. Wenn wir Christen sind, dann ist diese innerste Person durch Christus aus Gott neu geboren. Diese innerste Person in uns Christen, die wird vom Heiligen Geist bestimmt, der in uns wohnt und der gegen die lebenszerstörende Kraft der Sünde kämpft. Und deshalb sagt Johannes, wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde, denn Gottes Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, denn er ist aus Gott geboren. Diese innerste Person in uns, die eine neue Schöpfung ist, die kann nicht sündigen. Sie wird immer gegen die Sünde kämpfen. Das ist wahr, jetzt schon. Aber Moment, wenn ihr diese Stellen hört, wie geht's euch da, wenn ihr das hört? Wie ist denn das bei uns, bei mir und bei dir? Tun wir keine Sünde mehr, wenn wir mit Gott gehen? Tun wir keine Sünde mehr, seit wir die Entscheidung getroffen haben, an der Hand Gottes durchs Leben zu gehen? Das nennt die Bibel auch Wiedergeburt, diese Entscheidung, was da passiert. Schlafen wir jeden Abend mit einer blütenweißen Weste ein? Neben dem Jetzt schon, der ganzen Erlösung, die wir im Glauben ergreifen, gibt es in unserem Leben auch das Noch nicht. Wir können noch nicht ohne Sünde leben. Und so sagt Johannes, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir Gott zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Soweit Johannes, der gleiche, den ich vorher zitiert habe, wo er sagt, wir können nicht sündigen. Nein, wir leben nicht sündlos, noch immer sind wir auch Teil dieser Welt, die als Ganzes der Vergänglichkeit verfallen ist. Auch wenn Jesus unsere innerste Persönlichkeit im Kern bestimmt. Wir leben in einem Leib, der noch alle Kennzeichen der Vergänglichkeit trägt. Und dieser Leib ist mehr als Materie, mehr als Biochemie. Paulus bezeichnet diesen Leib nicht nur als Fleisch, sondern vielmehr als den alten Menschen. Das Wollen des alten Menschen spielt auch bei uns Christen noch immer eine Rolle. Wir leben in der Spannung zwischen jetzt schon und noch nicht. Und wir warten darauf, dass auch unser Leib erlöst wird, umgestaltet wird in das Unvergängliche. Wir leben in der Hoffnung, dass dies einmal geschehen wird, aber wir leben noch nicht in der Erfüllung. Und wann werden wir das sehen? Erst dann, wenn Gott uns von den Toten auferwecken wird, nicht vorher. Die Bibel löst diese Spannung nicht auf. Es ist irgendwie kompliziert, oder? Irgendwie kompliziert. Ich sag's nochmal in einem Bild. Die Bibel weiß darum, dass in uns Christen und im Übrigen in jedem Menschen zwei Kräfte gegeneinander streiten. Da ist unsere innerste Persönlichkeit, die vom Heiligen Geist Gottes geboren ist und geleitet wird. Und diese will das Gute und ist ganz und gar gegen die Sünde gerichtet. Und dann ist da auch noch der alte Mensch in uns. Der noch nicht erlöste Leib des Todes, den Paulus auch kurz und prägnant als Sünde bezeichnet. Dieser sündige alte Mensch in uns kämpft gegen das gute Wollen in uns. So geht's uns. Ein berühmter Abschnitt im 7. Kapitel des Römerbriefs bringt diese Spannung zum Ausdruck wie kein anderer Text der Bibel. Und ich will einige Verse daraus aus einer ganz modernen Bibelübersetzung von Roland Werner zitieren. Und Roland Werner wählte die Überschrift „Der Kampf in mir“. Der Kampf in mir. Und so schreibt der Apostel Paulus, die Gebote Gottes sind gut, aber ich selber bin vom Ich-Leben geprägt. Denn das, was ich wirklich will, das tue ich nicht, sondern das, was ich zutiefst missbillige, das tue ich. Die Absicht, Gott Gutes zu tun, ist zwar bei mir vorhanden, aber ich habe nicht die Kraft, dieses Gute in die Tat umzusetzen. Das Böse klebt so stark an mir. Im Kern meiner Persönlichkeit stimme ich dem Guten, nämlich dem Gesetz Gottes, zu. Doch ich entdecke in mir auch ein anderes Gesetz, das gegen das Gute kämpft, das ich eigentlich für richtig halte. Doch letztlich führe nicht ich diese falschen Handlungen durch, sondern die Sünde, die sich in mir ausgebreitet hat. Was bin ich doch für ein beklagenswerter Mensch? Wer wird mich herausretten aus diesem dem Tod geweihten Dasein? Ich habe vorher gesagt, wenn Christen über Versagen und Sünde und Schuld sprechen, dann sei das ermutigend. Naja, ist das etwa ermutigend? Einige Ausleger meinen, der Paulus würde hier über seine Vergangenheit schreiben, als er noch nicht Christ war. Denn in einem Christenleben gäbe es ja sowas nicht. Aber das steht nicht in der Bibel. Paulus benutzt nicht zufällig durchgehend die Gegenwartsform. Trotzdem, liebe Freunde, finde ich dieses Paulus-Zeugnis so ermutigend. Und warum? Aus zwei Gründen. Erstens hören wir ein ganz ehrliches, offenes, ungeschminktes Bekenntnis von Paulus, einem der größten und geistlichsten Lehrer der ganzen Christenheit. Paulus, das Vorbild des festen und starken Glaubens. Paulus, der in der Vollmacht Jesu Christi wirkte, wie vielleicht kein anderer nach ihm. Und dieser Mann, dieser Heilige, der lässt uns in sein Herz blicken. Und er lässt uns hier teilhaben an seinen Nöten und an seinem Versagen. Und wenn ich das lese, dann darf ich vor mir zugeben, und auch vor anderen darf ich sagen, ja, so geht's mir doch auch manchmal. Und wenn ein Paulus so schonungslos von seinen inneren Kämpfen und auch von seinen Niederlagen sprechen kann, dann muss ich mich auch nicht schämen für meine Kämpfe und für meine Niederlagen. Freunde, ich könnte euch lange Geschichten erzählen von meinen Niederlagen. Dann muss ich vor mir und vor Gott und vor meinen Schwestern und Brüdern auch keine hübsch angemalten, schneeweiß leuchtenden Fassaden aufrichten, um so fromm und so geistlich wie nur möglich auszusehen. Das ist befreiend. Freunde, wir werden bald wieder ein Schrittewochenende haben. Das steht jetzt nicht in meinem Manuskript, aber wir werden bald wieder ein Schrittewochenende haben. Und da werden wir miteinander vor Gott sein und da können wir die Dinge ausbreiten und sagen und loslassen und frei werden. Alle zusammen die unsere Gäste sind und wir, die wir mit euch beten. Wisst ihr, uns geht's genau gleich, wir sitzen genau im gleichen Boot. Und das ist so befreiend und was wir da erleben, wo man einfach auch mal ehrlich sein kann, ohne Angst. Das ist wunderbar, was wir da erleben. Das habe ich auch einen Werbeblock gemacht, nicht für den, ja. Zweitens, es gibt noch ein zweites, warum das ermutigend ist. Zweitens bleibt Paulus bei seinem Klageruf, Gott sei Dank nicht stehen. Und sein Klageruf heißt ja, wer wird mich herausretten aus diesem dem Tod geweihten Leib? Und dann gibt er die erlösende Antwort. Dank sei Gott durch Jesus, den Messias, unseren Herrn. Dank sei Gott durch Jesus, den Messias, unseren Herrn. Und dann geht's weiter. So nun, sagt Paulus, so nun, das ist die Schlussfolgerung. In meiner Lebenswirklichkeit bin ich zwar der Sünde unterworfen, aber mit meinem innersten Wollen diene ich dem guten Gesetz Gottes. Und auch das ist klar. Es gibt nun überhaupt keinen Grund mehr zur Verurteilung für die, die im Messias Jesus leben. Denn das Gesetz des Geistes, welches das Leben im Messias Jesus Christus mit sich bringt, hat dich befreit vom Gesetz der Sünde und des Todes. Jesus, unser Erlöser. Und so sagt der Apostel Johannes, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Was immer die Sünde in uns anrichten mag, die Vergebung Jesu in uns ist mächtiger. Hast du das gehört? Was immer die Sünde in dir anrichten mag, die Vergebung Jesu ist immer größer. Und welche Niederlage du auch immer erlitten haben magst, durch die Vergebung bist du hineingenommen in den Sieg Jesu. Nein, wir gehen nicht jeden Abend mit einer weißen Weste ins Bett. Manchmal denke ich eigentlich schon, habe ich es ganz gut gemacht an dem Tag. Das hast du mich ein bisschen rausgebracht. Nee, das darf ruhig noch liegen, das darf ruhig noch stehen bleiben. Also wir gehen nicht jeden Abend mit einer weißen Weste ins Bett, aber wir dürfen nach den Worten aus Martin Luthers Abendsegen beten. Und so hat Luther uns das überliefert. Ich bitte dich, vergib mir alle meine Sünde, wo ich heute Unrecht gedacht und getan habe. Und dann dürfen wir, wenn wir mal so einen Tag haben, wo unsere Weste nicht weiß ist, und dann dürfen wir das, was uns plagt, ganz konkret vor Gott bringen. Ganz konkret können wir das vor Gott nennen. Und dann wirst du frei. So einfach ist das. Und dafür brauchst du keinen Ritus und dafür brauchst du keine theologische Formel und du brauchst sowieso kein frommes Leistungsverzeichnis. Weißt du, Vergebung gibt's umsonst wegen Jesus Christus. Das nennt die Bibel Gnade. Deine Sünden sind vergeben durch Jesus Christus, den Messias, versenkt wie im tiefsten Meer und keiner kann sie mehr hochziehen. Du bist rein, durch ein einfaches Gebet. Was für eine ermutigende und gute Nachricht. Die Bibel nennt das Evangelium. Und Gott, dein himmlischer Vater, der wird dich dann voller Liebe anschauen. Was denkst du, wenn dein himmlischer Vater dich so ansieht, was denkst du, was der dann sieht? Da sieht er nur noch ein rotes Herz. Dann sieht der Vater im Himmel keine Sünde mehr. Dann sieht der Vater im Himmel keinen alten Menschen mehr. dann sieht unser Vater im Himmel, wie er das noch nicht in das Jetzt schon verwandelt hat. Dann sieht er uns so, wie wir einmal sein werden. Wenn er uns aus den Toten herausrufen wird, in seinen Augen sind wir das Jetzt schon. Denn bei Gott gibt es keine Zeit. Bis dahin gehört die Spannung zwischen dem Jetzt schon und dem noch nicht zu unserem Leben als Christen. In dieser Spannung dürfen und sollen wir innerlich wachsen. Das ist zu unserem Guten. Unser Lebensprogramm als Christen ist es, dem Geist Gottes in uns immer mehr Raum zu geben. Wisst ihr, das rote Herz, das soll ruhig ein bisschen größer werden. Und das schwarze, umgedrehte Herz, das darf ruhig ein bisschen kleiner werden. Wie das geht, ist ein anderes Thema. Die Bibel nennt das Heiligung. Und jetzt bin ich schon fast fertig. Jetzt bitte ich euch vom Lobpreisteam, kommt ihr vor. Wisst ihr, wir sind in dieser Spannung nicht alleine. Der auferstandene Jesus ist im Heiligen Geist gegenwärtig. Die Zeichen seiner Gegenwart und seines Wirkens begleiten uns, jeden von uns, nicht nur wenn wir hier im Gottesdienst sind, sondern jeden von uns, jeden Tag. Und die Bibel, Gott, der in der Bibel spricht, macht uns eine so großartige Zusage. Da heißt es, der Geist Gottes, der Heilige Geist, der in uns ist, der hilft unserer Schwachheit auf. Der Geist Gottes, der in uns ist, hilft unserer Schwachheit auf. Der Geist Gottes wirkt in uns. Durch den Heiligen Geist leben wir mit einem Gott, der uns in diesen Spannungen ganz fest in seinen Händen hält. Und so ist es der Heilige Geist, der in uns den festen Glauben bewirkt, dass in Jesus alle Sünden vergeben sind. Und es ist der Heilige Geist in uns, der bewirkt die feste Hoffnung, dass Gott alles gut machen wird und uns am Ende ganz zu sich ziehen wird. Und der Heilige Geist Gottes wirkt in uns Gewissheit, dass Gottes große Liebe uns begleitet und umfängt. Was auch immer geschehen mag, welche Höhen und welche Tiefen du mit dir selber auch immer erleben magst, Gottes Liebe trägt uns durch alle ungelösten und unlösbaren Spannungen dieser Zeit. Und miteinander, meine Freunde, miteinander gehen wir hinein in die ewige Gegenwart Gottes. Durch den Glauben, durch die Hoffnung, durch Gottes große Liebe in uns. Amen. Vater im Himmel, und jetzt kommen wir zu dir und bringen das zu dir, Herr. Wir bringen das zu dir, diese Spannungen, die es in unserem Leben gibt als Christen. Diese Spannungen zwischen dem Jetzt schon und dem noch nicht, Herr, wir bringen dir das. Wir bekennen dir, Herr, dass es uns oft so geht, dass wir nicht das tun, was wir wollen. Aber bei dir ist Vergebung, bei dir ist Freiheit, Herr. Gepriesen sei dein Name. Und so bete ich dich, Herr, dass du uns hilfst, dass du uns den Heiligen Geist gibst, der in uns wirkt, Glauben und Hoffnung auf dich und der uns deine große Liebe zeigt. So beten wir in Jesu Namen. Amen.